Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 633 des Audiocasts zu CC2TV. Diese Woche, ja, diese 14 Tage haben wir gar keinen Ausdruck für diese Doppelwoche, diese Ausgabe. Da werde ich nicht ganz so viele unterschiedliche Themen bringen, weil es kamen zu viele Anfragen, warum ich nichts zu Corona sage. Naja, wird ja überall darüber geredet. Ich habe vergangene Woche zwar 20 Minuten noch über Corona geschwafelt, habe ich aber nicht online gestellt, weil ich gesagt habe, Mensch, jetzt erzähle ich auch noch was darüber. Aber die Anfragen, die waren doch, naja, übermäßig, und vor allen Dingen ging es ja auch um so grundsätzliche Sachen, nicht um diese Meckereien oder sonst was. Gut, kommen wir darauf. Fangen wir erstmal mit einer anderen Thematik an, die uns auch alle betrifft, und zwar das Urteil des Europäischen Gerichtshofes zum Datentransfer. Wer sich noch nicht so intensiv damit befasst hat, es geht also darum, dass Daten, die bei sozialen Netzwerken irgendwo hinterlegt sind, in den USA gespeichert werden. Und dass man das einfach so macht, egal ob es Google ist, ob es Microsoft ist, ob es Twitter ist, ob es Facebook ist oder wer auch immer. So, und dieses Speichern, das passiert in den USA auf Servern da. Und alles, was in den USA auf Servern gespeichert ist, darauf hat die Dienste in den Vereinigten Staaten einen unwiderruflichen Zugriff. Egal ob FBI oder sonstige Schlapphüte, die können also darauf zugreifen. Max Schrems, der Österreicher, der schon vor Jahren sich mit Facebook angelegt hat, und die waren ja nun ziemlich dämlich, er hat sein Konto bei denen gekündigt und hat dann hinterher gesagt, er möchte Auskunft über die von ihm gespeicherten Daten, und da haben sie ihm, ich weiß nicht wie viel, 100 Seiten ausgedruckt geschickt, nicht mal als E-Mail, sondern als Papier geschickt. So, und der hat unter anderem vor dem EuGH geklagt, wegen dieser Überwachungsgesetze in den USA. Und dass es eigentlich nicht gehen kann, dass aus der EU Daten von EU-Bürgern in die USA übertragen werden, dort gehostet werden und die Geheimdienste können sich bedienen wie im Schlaraffenland. Das Problem ist natürlich eine riesige Hürde gewesen, denn es hat dieses Verfahren, dieses Gerichtsverfahren, was er da angestrengt hat, hat fast 10 Millionen Euro gekostet. Das, den Arsch muss man erstmal in der Hose haben, überhaupt sowas anzugehen. Natürlich konnte er das nicht selbst finanzieren, sondern die Anwälte, die ihn vertreten haben und diese Geschichte vor dem EuGH durchgepeitscht haben, die haben das ohne Bezahlung gemacht. Na gut, die können jetzt natürlich mit dieser Reputation hausen, aber man muss doch den Hut davor ziehen, dass es sowas noch gibt, dass es Anwälte gibt, die quasi für nix versuchen, Recht durchzusetzen. Und alles andere war eben dann durch Spenden und Ähnliches und einige Sponsoren machbar. 10 Millionen. Ich meine, das an sich ist ja ein Skandal, dass man, um sein Recht durchzusetzen, 10 Millionen Euro haben muss, um das vor Gericht durchsetzen zu können. Muss man sich nur mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Max Schrem hat Recht bekommen, und er hätte kein Recht bekommen, wenn er nicht diesen mutigen Weg gegangen wäre. Kann das eigentlich so sein? Das ist doch unmenschlich, widersinnig. Es gibt ja nicht so viele Schrems auf dieser Welt, die diesen Mut haben und diese Ausdauer haben. Wie viel Unrecht gibt es denn nur, weil das Geld fehlt, um das Unrecht zu beenden und in Recht zu überführen? Naja gut, so viel da außen drum. Dieses sogenannte Privacy Shield, also ein Abkommen der EU mit den USA, da muss man auch sagen, da sind diese EU-Fuzzis, die das gemacht haben, irgendwo auch ein bisschen dämlich gewesen. Die haben ein Abkommen gemacht, was jetzt gekippt worden ist und neu verhandelt werden muss. Und haben einfach gesagt, gut, die USA garantieren uns rechtsstaatliche Standards, und weil die das machen, da schicken wir denen auch die Daten, da erlauben wir denen, alles an Daten zu holen, was wir haben wollen. So blauäugig kann eigentlich kaum jemand sein. Gut, dass wir dämliche Politiker haben, das wissen wir ja, der eine oder andere. Es gibt ja sogar Politiker, die versuchen, irgendwelche Sachen durchzusetzen, die von Anfang an aussichtslos sind. Ich spreche gar nicht wieder über die Pkw-Maut. Aber die wahrscheinlich auch gar nicht in der Lage sind, ein vernünftiges Gesetz zu machen oder Verordnung oder was weiß ich auch immer. Wenn ich mir wieder vorstelle, was für ein Scheiß da gelaufen ist mit diesem Bußgeldkatalog. Ja, sag mal, Hilfsarbeiter ist ja ganz gut und schön, aber kann man das noch steigern? Man müsste das ja nach unten machen, nicht Oberhilfsarbeiter, sondern Unterhilfsarbeiter. Wenn es noch nicht mal gelingt, eine solche Verordnung, einen Bußgeldkatalog rechtskonform auf den Weg zu bringen. Die Leute, die sollten sich tatsächlich ja noch nicht mal auszahlen lassen, die sollten einfach verschwinden in der Versenkung. Gut, zurück. Also in der EU haben wir genau solche, die ebenso einfach blauäugig irgendetwas machen. Es ist ja nun die USA, und wenn die sagen, bei uns ist alles rechtsstaatlich, dann glauben wir denen das. Also Max Schrems, Hut ab, das war eine großartige Sache. Jetzt kommt es nur darauf an, dass das umgesetzt wird und dass das auch kontrolliert wird. Denn wer kontrolliert denn jetzt, dass die Staaten nicht mehr ins Ausland gehen? Ich meine, die Unternehmen haben jetzt erstmal ein Mordsproblem, weil sie die Daten ja jetzt zerpflücken müssen und müssen gucken, was gehört einem geschützten Europäer. Und der Rest der Welt ist bei uns freiwillig, das können wir nach wie vor bei uns speichern. Das geht nicht ganz so einfach, aber ich bin ja mal gespannt, wie das weitergeht. Ob es tatsächlich gelingt, das zu überwachen und diese Daten in Europa zu lassen. Aber man sieht, Europa ist eine Zusammenballung von Entwicklungsländern im Datenverarbeitungsbereich, alles was IT betrifft. Warum haben wir nicht diese Rechenzentren bei uns? Warum haben wir keine Firmen bei uns, die, vielleicht sind es zu gierig. Wenn ich mir überlege, was diese 20 Millionen Applikation, die angeblich gegen Corona helfen soll bei täglicher Einnahme, was die den Unternehmen gebracht hat, also Telekom und SAP, es ist unglaublich. Ich meine, bei SAP, die haben ja im Prinzip Programmstrukturen, die mächtiger sind als ein Betriebssystem. Und dennoch alles in Europa benutzt, wenn es in öffentlichem Raum ist, normalerweise Windows. Kann denn das wirklich sein? Ist denn das wirklich möglich? Der EU-Datenschutzbeauftragte, wie heißt er, ist so ein schwieriger Name für mich, Entschuldigung, Wiborowski, der hat jetzt wieder einen Bericht vorgelegt und der empfiehlt Großkunden und Behörden von Microsoft Windows wegzugehen, weil diese Verträge, die die Europäische Datenschutzbehörde gemacht hat, die sind so undurchsichtig und so löchrig. Microsoft hat Anfang des Jahres diese Verträge zu Recht, weil es so in den geschlossenen Verträgen steht, einseitig geändert. Die haben also bestimmte Dinge ausgelagert aus den Verträgen in Zusatzverträge. Jetzt weiß keiner mehr, was ist gültig, was darf sein, was darf nicht sein. Diese Unternehmen haben so viel Geld, die haben so viel Rechtsgelehrte, die als Rechtsverdreher arbeiten, dass selbst die EU davor steht und nicht mehr so richtig weiß, was nun vorne und hinten ist. Also, der hat festgestellt, dass Microsoft sich nicht an die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung in der EU, hält. Und er hat mit seinem Team da zusammengearbeitet und listet detailliert nun auf, wo Probleme sind, welche Schwierigkeiten da auftreten. Er sagt selbst, es ist außerhalb jeder sinnvollen vertraglichen Kontrolle, was da im Moment läuft. Keiner weiß, was Microsoft darf und nach Verträgen und was es nicht darf. Und vor allen Dingen keiner weiß, was Microsoft macht. Und jetzt wird es ja noch viel, viel schlimmer. Jetzt, wo die Sachen nicht mehr von Europäern in den USA gehostet werden dürfen, wird es ja noch undurchsichtiger. Da ist die EU ein IT-Zwerg, ein dämlicher IT-Zwerg. Da fehlt es wirklich an Know-how und wohl auch an Durchsetzungskraft. Er hat festgestellt, dass sowohl die Online-Dienste wie auch lokal installierte Programme, wie zum Beispiel PowerPoint, Excel oder Word, davon betroffen sind, dass hier Daten abgegriffen werden von Microsoft, die in den USA gehostet werden. Also stell dir vor, du schreibst einen Brief an deine Oma und schreibst da irgendwas rein. Übrigens, ich habe umgestellt auf Linux, weil Microsoft scheiße ist, schreibst aber das noch auf Windows mit Word und diese Daten wandern in die USA. Im Extremfall ist ja eigentlich unmöglich, ist ja eigentlich gar nicht denkbar. Und dennoch wird es so praktiziert. Na gut, ob man das macht, dass man Briefe an meine Oma, die kommen ja auch nicht mehr an, die ist ja zu alt dafür. Ob die dann in den USA von irgendeiner Wichtigkeit sind, aber es geht ja um das Prinzip und ich glaube, das ist damit ganz deutlich geworden. Microsoft hat ja jetzt auch einen neuen Dienst seit einigen Monaten angeboten, dass sie die Rolle des Datenschutzverantwortlichen übernehmen. Das heißt, in einem Unternehmen muss ja ein Datenschutzverantwortlicher da sein, der aufpasst, dass alles nach den Gesetzen und Verordnungen geht. Und das bietet Microsoft quasi als Dienstleistung an. Also da macht man ja den Bock zum Gärtner oder noch schlimmer. In der EU sind 45.000 Mitarbeiter, die mit diesen Microsoft-Produkten arbeiten. Das heißt, alles das, was da gemacht wird, Tabellen und so weiter, kann theoretisch nach Redmond übertragen werden und dort von den Daten, von den Schlapphüten abgerufen werden. Man muss sich nur mal diese Dimension vorstellen. Und das ist nach den Verträgen auch noch legitim. Also, vielleicht sollte man wirklich mal darüber nachdenken, dass man sich in Europa ein bisschen selbstständiger macht. Aber wo soll es denn herkommen, wenn wir gierige Unternehmen haben, die selbst für eine kleine Applikation, die ganz Europa dient, allen Menschen dient, 20 Millionen abkassieren? Wer will denn dann ein Betriebssystem entwickeln? Ich meine, Linux ist ja da. Linux ist ja auch nicht mehr so kompliziert zu bedienen, wie es mal war. Für den Endanwender ist die Benutzeroberfläche nahezu identisch. Und dennoch kaufen die Leute Rechner, wo Microsoft installiert ist. Dennoch gibt es nur ganz wenige Computer oder Laptops oder ähnliches, wo Linux vorinstalliert ist. Lieber macht man das mit Microsoft. Das kennt man seit Jahren. Da ist man in der Schule darauf dressiert worden, weil die Lehrer das auch gemacht haben, weil Microsoft in die Schulen gegangen ist mit Sonderpaketen und sonst etwas. Die sind ja nun geprägt worden von Anfang an. Und da ein Umstieg, selbst wenn nur irgendwelche Icons anders sind, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Es ist für mich mehr als erschreckend und absolut unverständlich. Und hier muss wirklich etwas passieren. Denn die Microsoft-Nutzerinformationen und die Datenschutzinformationen, wer bitteschön liest denn die? Er möge mir bitte eine E-Mail schicken und mir das nachweisen. Ich glaube, ich würde einen Preis dafür aussetzen, wer diesen ganzen Kram wirklich gelesen hat, bevor er diese Windows, diese Microsoft-Produkte, also Windows und die Daten bzw. Programmpakete, die da sind, dass er alle diese Informationen und vertraglichen Bedingungen, die er mit der Nutzung eingegangen ist, dass er die tatsächlich gelesen und verstanden hat. So, dieser ganze Müll muss weg. Es gibt freie Software, es gibt Software, die Open Source ist, es gibt Betriebssysteme, die Open Source sind, es gibt die Möglichkeit, das alles zu umgehen. Aber die Welt, vor allen Dingen dummerweise Europa, hängt da an Microsoft in der Hauptsache und nichts passiert. Wir müssen natürlich auch überlegen, was passiert eigentlich mit uns, mit unserer Gesellschaft hier. Wir sind abhängig von der IT, wir sind abhängig davon, was wir geboten bekommen. Wir sind abhängig davon, dass wir Updates bekommen. Wir sind abhängig davon und unsere Regierungen in Europa verpflichten uns auch noch in diese Abhängigkeit hinein. Wir müssen Updates machen, wir müssen unseren Rechner auf dem neuesten Stand halten, wir müssen unseren Rechner schützen. So, und diese Updates für ein Produkt, was wir irgendwann mal bezahlt haben, zum Beispiel Windows, dieses Produkt wird dann still und heimlich hintenrum ohne unser Wissen abgedatet, verändert, vermurkst, oft genug, dass es dann nicht mehr startet, der Rechner. Und dann können wir sagen, okay, wenn wir das zulassen, dass irgendjemand aus Redmond auf meinem Rechner herummurkst, ohne dass er mich vorher fragt, ohne dass er mir das mitteilt, ohne dass ich das weiß, dann bin ich rechtlich abgesichert in Deutschland. Das ist doch absurd. Das ist doch vollkommen perverse Geschichte. Wenn ich ein Linux-System auf meinem Rechner habe, dann muss ich kein automatisches Update haben. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann kann ich natürlich ein Update machen, jederzeit. Das ist überhaupt keine Schwierigkeit. Aber ich werde nicht gegängelt, ich werde nicht aus der Ferne gesteuert, ich werde nicht abgehört. Meine Daten werden nicht in irgendwelche Rechner übertragen, sodass sie bei jedem amerikanischen oder USA-Dienst abgefragt werden können. Das kann nicht sein. Unsere Gesellschaft macht sich maximal abhängig. Und wir sehen ja, wenn ich mal so einen Microsoft-Rechner sehe, wie viel Werbung da im Browser und was weiß ich wo überall kommt. Das ist für mich, der auf seinem Rechner quasi werbefrei arbeitet, mal abgesehen von ein paar Videos oder sowas, die ich mal sehe, mehr als erschreckend. Ich komme einfach damit nicht zurecht, was da laufend aufpoppt, was da laufend angezeigt wird, was da laufend gemacht wird. Das sind aber Dinge, die im Grunde genommen versucht werden, per Programm an den einzelnen Nutzer anzupassen, nach seinen Interessen, nach seinen Schlüsselwörtern, die er irgendwo in Briefen oder Tabellen geschrieben hat, nach seinen Suchbegriffen, die er in seinem Edge-Browser eingegeben hat und was weiß ich auch immer. Das wird da angezeigt. Gut, das wird natürlich auch gemacht mit anderen Browsern, aber ich habe viel mehr Möglichkeiten, selbstbestimmt meine Rechner und meine Software zu benutzen, wenn ich mich nicht an diese Microsoft-Dinger ranhänge. Und wenn jetzt sogar solche Leute in der EU warnen vor Microsoft, ich meine, das haben wir in Deutschland jetzt schon wiederholt gehabt, dass da gewarnt worden ist, aber wenn der EU-Datenschutzbeauftragte jetzt davor warnt, sollten wir doch langsam mal umdenken und sollten sagen, warum muss ich denn für ein Betriebssystem Geld auf den Tisch legen, welches dann unendlich oft nachgebessert und kaputt gebessert werden muss, nur damit der deutsche Gesetzgeber mir nicht sagt, komm mal, du hast das ja nicht auf den neuesten Stand gehalten. Ist das nicht vollkommen idiotisch? Das dreht sich komplett alles im Kreis. Ich muss Geld dafür ausgeben, damit einer auf meinen Systemen da rumfuhrwerken kann und seine, die ich bezahlt habe, unperfekten Programme versucht zu reparieren, damit der deutsche Staat mich nicht bestrafen kann. Ich glaube, die sich das ausgedacht haben, können nicht alle auf der Waffe haben. Aber wir brauchen eben viel mehr Max Schrems, die gegen solche Dinge vorgehen und die Geduld und Ausdauer haben und das durchsetzen. Kommen wir mal zum anderen Thema. Blackmagic ist in der Videobranche bekannt, auch im professionellen Bereich. Die haben eine 12K-Kamera vorgestellt, die Ursa Mini Pro. Die besitzt einen Super 35-Sensor. 12K-Videokamera. 8K haben wir so gut wie nichts auf dem Markt, was wir uns ansehen können, und die bringen jetzt 12K. Es geht mir auch gar nicht um die Idiotie der kompletten Übertreibung. Das möchte nur mal vorstellen, was technisch mittlerweile möglich ist. Also diese Ursa Mini Pro 12K, die hat eine Auflösung von 12.288 mal 6.480 Pixeln und macht dabei bei dieser Auflösung 60 Bilder pro Sekunde. Ein Frame hat eine Auflösung von 80 Megapixel. Bei geringeren Auflösungen, die Kamera natürlich kann, da kann sie zum Beispiel in 8K 110 Bilder pro Sekunde aufnehmen und bis zu 220 Bilder in 4K. Das ist also 220 Bilder pro Sekunde mit einer Kamera, ist also schon eine Nummer, muss ich sagen. Und 4K ist ja eigentlich für Normalverbraucher mehr als ausreichend. Der Sensor ist im Format Super 35, hat einen Dynamikbereich von 14 Blendenstufen und verfügt über ein austauschbares PL-Objektiv, so mit diesem Bajonettverschluss, integrierte Neutrallichtfilter und so weiter. Die Objektive von Canon und Nikon kann man ebenfalls anschließen daran, also die sind kompatibel. Sie hat einen doppelten C-Fast UHS-II-SD-Kartenschacht und auch noch einen extra USB-C-Anschluss. Auf den C-Fast-Karten wird mit bis zu 900 Megabyte pro Sekunde gespeichert. Also da muss man schon tief in die Tasche greifen, wenn man da Speichermedium dafür haben will. Die Kamera hat ein 4 Zoll LCD, mit der man ansehen kann, was man aufgenommen hat. 12G SDI In-Out, 3G SDI USB-C. Die soll ab Juli, also ab diesem Monat, in den USA für knapp $10.000 erhältlich sein. Und in Deutschland geht man von einem Preis von 10.700 Euro aus. Ja, wird sich wahrscheinlich kaum einer von uns, von unseren Zuhörern hier aus unserer Gruppe kaufen können. Aber es geht einfach mal darum, wie weit sich das entwickelt hat, wie schnell sich die Auflösungen entwickelt haben, wie schnell die Technologie weiter voranschreitet. Ich kann mich noch erinnern an die ersten digitalen Kameras. Die hatten ja eine sehr bescheidene Auflösung und das ist noch gerade mal so 10, 15 Jahre her. Und mittlerweile macht man sowas in 12K mit 60 Bildern pro Sekunde. Es ist der Hammer, ein solches Teil. Aber kaufen würde ich es mir nie. So, wie angekündigt, kommen ganz, ganz viele Fragen zu Schutzmasken. Was ist das eigentlich, diese FFP3-Masken und so weiter? Also, fangen wir an. FFP steht für Filtering Face Piece. In Deutschland sagen wir so viel wie Atemschutzmaske dazu. Und die Ziffer 3 steht für die Schutzklasse. Dabei ist 3 die höchste Schutzklasse. Diese FFP3, die schützt vor giftigen Staub, Rauch, Aerosolen, Krankheitserregern und so weiter. Die Gesamtleckage, also die Undichtigkeit, wenn sie richtig angepasst ist und aufgesetzt ist, liegt bei höchstens 5%. So, und empfohlen wird sie im Umgang mit Viren, Bakterien, Pilzen, radioaktiven, krebserregenden Stoffen. Also in der Chemieindustrie oder sowas kommt sie zum Einsatz, wo die Arbeitsplatzbelastung bis zum 30-fachen des Normalwertes überschritten wird. Die FFP2-Atemschutzmaske, die schützt nur bedingt vor Corona-Viren. Die ist also, na sagen wir, man könnte einfach sagen, ein bisschen schlechter. Im Grunde genommen wird sie eingesetzt von Mitarbeitern in Bergwerken, Metallindustrie, überall da, wo man Lungenerkrankungen als Berufskrankheit kennt, da schützt eine FFP2-Maske. Also auch Rauch, Aerosole, festen und flüssigen Staub und so weiter. Diese Schutzmaske ist aber nur zugelassen, wo die Arbeitsplatzbelastung höchstens um das Zehnfache überschritten wird, von dem, was der Gesetzgeber angeht. Die Leckage beträgt hier höchstens 11%. So, und die FFP1-Masken, naja, die machen nicht so besonders viel. Die schützen einfach nur vor Staub und ungiftigen Stoffen. Auch vor Gerüchen, wer da empfindlich ist. Die Gesamtleckage bei ihr darf bis zu 25% betragen. Am Anfang wurde ja immer gesagt, diese FFP3-Masken, die dürfen nicht getragen werden von Privatleuten oder sollen nicht getragen werden. Das war alles eine große Verarsche. Ich habe mir, nachdem das im Januar, Anfang Februar hochkochte mit diesem Virus, habe ich mir damals ausreichend FFP3-Masken besorgt. Damals haben die noch unter 1 Euro pro Stück gekostet und habe gesagt, wenn schon, denn schon. So, und danach hieß es dann plötzlich, nein, das darf nicht sein. Es ging einfach nur darum, es war nicht genügend da und die sollten für medizinische Bereiche, da wo es absolut notwendig war, benutzt werden. Hätte man das ehrlich kommuniziert, hätte ich es verstanden, aber so halte ich es also für eine Sauerei, dass man dem Einzelnen quasi einredet, das sei schlecht. Und es wurde ja auch gesagt, dass die gar nicht gegen diese Viren schützt, was vollkommen falsch ist. die anderen Masken, diese OP-Masken, die da an der Seite immer offen stehen und sowas, das ist nichts weiter. Die sollen eigentlich nur helfen, damit das, was derjenige, der sie trägt, ausatmet, nicht den Patienten in irgendeiner Art schädigt. So, und das, was da sonst draußen so rumläuft, oder sogar mit Schal oder mit Tüchern oder sonst was, na ja, gut, diese Spucktücher, die sind nach einer halben Stunde durchgeweicht, haben die eigenen Viren da in Massen aufgenommen. Die freuen sich, dass sie jetzt einen neuen Lebensraum haben. Das bringt im Grunde genommen nichts. Das ist ein Diffusor. Wenn ich laut spreche oder ausatme, dann wird das nicht in einem Luftstrahl ausgebreitet zu dem ich spreche, sondern es wird diffus um mich herum. Es hilft vielleicht ein bisschen. Es hilft aber vor allen Dingen jemanden, der nicht zu nah bei mir steht. Wenn jemand dann mehr als 1,50 Meter oder 2 Meter weg ist, dann dauert das eine Zeit, bis die so verteilten Aerosole bei ihm ankommen. Es ist also ein bisschen Hilfe, mehr nicht. Eine richtige FFP3-Maske schützt mich und den anderen. Und das sollten wir wissen, wenn es die also wieder preiswert gibt und man geht in so gefährliche Sachen, dass man längere Zeit in geschlossenen Räumen mit vielen Leuten zusammen ist oder so, dann sollte man das machen. Denn die Organe, die geschädigt werden mittlerweile, hat nachweislich, das ist Lunge, Nieren, Herz-Kreislauf-System, es gibt neurologische Schäden, Diabetes kann gefördert werden, MESC bei Kindern, psychische und so weiter. All das sind Sachen, die Covid-19 letztendlich verursachen kann. Und Langzeitschäden über Jahre hinweg. So, da muss man sagen, es kommen jetzt so viele Geschichten, die kritisieren, dass die Regierung das falsch gemacht hat. Natürlich hat sie das falsch gemacht. Wenn man eine Situation nicht kennt, wenn sie neu ist, kann man es nicht richtig machen. Da muss man versuchen. Da wird man erstmal breitbandig draufhauen, um zu sehen, mit Schrotschießen irgendeines von diesen Kügelchen wird getroffen haben. Und es waren die wohl mehrere. Wir haben es ja in Deutschland erlebt. Und wir können ja nun auch nicht sagen, was wäre, wenn nicht. Dieses Experiment geht nun mal nicht. Das ist genau wie mit Schmerztabletten. Tut dir irgendwas weh, kriegst eine Tablette, wirst hinterher gefragt, und hat's geholfen? Kannst du sagen, ich habe keine Schmerzen mehr. Aber ob die Tablette geholfen hat, das weiß man nicht. Vielleicht wäre es auch ohne Tablette gegangen. Vielleicht wäre es auch ohne diesen ganzen Maßnahmen gegangen. Nur über eine Sache müssen wir uns im Klaren sein. Der gesunde Menschenverstand ist die beste Waffe, die wir dagegen haben. Wenn wir dahin gehen, wo viele Menschen sind, schützen. Maske, eine Maske, die mich auch selbst schützt, nicht nur die anderen. Also FFP2, FFP3 auf jeden Fall. So, wenn wir uns das ansehen, was passiert, überall da, wo die Maßnahmen gelockert wurden, steigen die Infektionszahlen. Das ist doch kein Wunder, das ist doch ganz normal. Mein Gott, wenn ich einen Wasserhahn aufdrehe, läuft Wasser raus. Und egal, wo wir hinsehen, da, wo keine Maßnahmen getroffen worden sind, so wie bei uns, weil wir in Deutschland eben das Geld dafür hatten und genügend Betten bereitstellen konnten und Intensivbetten bereitstellen und so weiter. Überall da, wo das nicht geht, da sind die Menschen noch sowas von arm dran. Oder wo man Idioten hat, die einen regieren. Das gibt ja auch große Länder auf dieser Welt, wo die Lockerungen eingeführt worden und die kriegen den Kram jetzt nicht mehr in den Griff. Eine Schande ist das ja eigentlich. Man müsste ja die Politiker da wirklich totprügeln, hätte ich fast gesagt. Nein, nein, natürlich nicht, aber zumindest wegjagen. Ich meine, die Zusammenhänge sind doch klar. Egal, welche Wissenschaftler jetzt irgendwelche Zahlen zusammenrechnen, das Robert-Koch-Institut kritisieren, die ja nun wie ein Fettauge auf der Suppe geschwommen sind und Geld hatten und alles Mögliche. Aber als dann die Suppe anfing zu kochen, da war nichts mehr los. Da ging nichts mehr. Die waren überfordert, sind auch heute noch überfordert. Da muss auch etwas passieren. Aber wir haben doch den Verstand. Wir haben doch die mächtigste Waffe, die es überhaupt gibt. Wir können darüber nachdenken und erkennen, da, wo viele Menschen zusammenkommen und da, wo sie ihre Schutzmaßnahmen reduzieren, im Moment noch die anderen zu schützen mit irgendwelchen Masken, da gibt es plötzlich wieder Infektionen. So, und wollen wir wirklich mit verbreiten diese Viren an unsere Eltern, an unsere Kinder, an unsere Bekannten, an unsere Arbeitskollegen? Ist das wirklich verantwortlich? Nein, wir sollten uns wirklich so verhalten. dieses Virus ist da. Und ich habe es schon Anfang März im Audiocast gesagt, Corona ist gekommen, um zu bleiben. Und es bleibt auch. Und Impfstoffe, vergesst es, das dauert. Und selbst wenn jetzt im Schnellschuss Impfstoffe, das sind ja dann nicht die normalen Impfstoffe, gefunden werden, normal dauert es mindestens 8 Jahre. Die Nebenwirkungen, die dann auftreten, Spätfolgen und sonst was, allein durch die Impfung, das ist gar nicht vorherzusehen, das ist gar nicht zu verantworten, das ist gar nicht zu überschauen. Das geht gar nicht. So schnell kann man es nicht. Das sind irgendwelche Hoffnungen. Nein, unser Leben muss es darauf einstellen, dieses Virus bleibt. Er hat unsere Realität geändert und jetzt müssen wir damit fertig werden. Das ist nun mal so. Und umso schneller wir das erkennen, und so langsam geht es ja, wir haben überall Schutzgitter, irgendwelche Plexiglasscheiben, wir gehen uns aus dem Weg und wir schütteln uns nicht mehr die Hände. Ja, was ist denn schlimm? Irgendwann haben wir uns daran gewöhnt. Es ist doch wichtiger, uns selbst und andere zu schützen und dann ein paar Sachen in Kauf zu nehmen und vielleicht mehr von zu Hause zu arbeiten. Und natürlich fallen irgendwelche Dinge weg. Unser Leben ändert sich, aber das ist nun mal so. Und ich sag's nochmal, die beste Waffe gegen eine Infektion, gegen nicht nur diesen SARS-CoV-2, sondern gegen jede Infektion, auch Grippe, die beste Waffe dagegen ist unser Verstand. Leider laufen nur viele Leute unbewaffnet durch die Gegend. Das ist jetzt meine Meinung dazu und damit soll's eigentlich für heute auch genug sein. Ein Wort an die Spender. Natürlich im Sommer gehen die Spenden zurück, das ist ganz klar. Aber ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Spendern und die Veröffentlichung, die machen wir ja nun in den Videos immer danach. Da kommen dann manchmal Fragen, warum bin ich nicht veröffentlicht worden? Einmal, ich brauche eine Erlaubnis dafür. Ich kann niemanden nicht in die Öffentlichkeit stellen und sagen, hier, du hast gespendet und jetzt mache ich das allen bekannt. Also dazu schreiben, darf, Name darf veröffentlicht werden. Oder von mir aus Nick Bananenpflücker darf veröffentlicht werden. Oder was weiß ich auch immer. Nur das muss ich haben. Wenn ihr es nicht gewusst habt oder vergessen habt oder sonst was, schreibt mir, wann ihr was gespendet habt. Und dann machen wir das auch im Nachhinein. Ist überhaupt kein Thema. So, und dann einige meinen, wenn sie etwas spenden, dann würde es nächste Woche da drin. Nee, das geht ja gar nicht. Guck mal, jetzt heute in einer Woche, das Video, was da online geht, das haben wir schon vor 2 Wochen produziert. Und alles, was danach an Spenden kam, konnte nicht mehr da rein. Das ist ja fertig geschnitten. Das liegt ja schon längst bei YouTube. Und da ist auch so nichts mehr dran zu ändern. Also der Zeitpunkt, kommende Woche, diese Woche, heute ist ja Montag für euch, für mich ist noch Sonntag. Diese Woche wird es ja auch neue Sachen geben, neue Videos produziert werden. So, und wenn ich mir jetzt überlege, am Montag, heute ist der 19., am 27., das Video ist vor 2 Wochen produziert worden, so, und das nächste Video, das käme dann am 10. und am 24. August. Also was wir diese Woche produzieren, das zweite, am 24. August online. Also deswegen bitte ein klein wenig Geduld, aber wir bringen ja alles das, was eben bis diese Woche, bis zu der Produktion ist, in beide Videos rein. Es wird ja doppelt veröffentlicht. Das habt ihr euch ja verdient, die ihr gespendet habt. So, zum Shop. Das hat sich ja gelegt mit den E-Mails. Ich habe nur jetzt E-Mails bekommen, dass Thomas Ritter wohl die Sommerpause verlängert hat irgendwo. Das Datum hätte sich plötzlich geändert. Es soll also heute wieder online sein. Na, ich bin mal gespannt. E-Mails. In der letzten Zeit kommen immer mehr E-Mails an mich. Ich versuche, alle Nachrichten, die mich erreichen, irgendwie zu lesen. Ich kann sie aber nicht beantworten. Ich habe nicht die Zeit dafür, das geht nicht. Ich habe mal gezählt, also allein im Juni habe ich 360 E-Mails bekommen, ganz speziell nur an mich, nur für mich. Die kann ich nicht beantworten, geht nicht, ist nicht drin. Ich versuche, alle zu lesen, aber habe keine Hoffnung, dass wir eine Antwort bekommen. Wenn, dann müsste das eine Ausnahme sein. Gut, so, heute in einer Woche, da haben wir nächste Video online. Da geht es um Nextcloud. Hat was mit dem Anfangsthema zu tun. Warum sollen wir nicht einen kleinen Raspi irgendwo an die Wand nageln und da unsere eigene Cloud laufen lassen mit allem dem, was ist? Warum müssen unsere Daten nach China oder nach Korea oder in die USA? Das kann man alles zu Hause hosten, mit einem ganz kleinen Rechner, ist überhaupt kein Problem. Thomas hat sich darüber intensiv Gedanken gemacht und stellt diese Sache heute in einer Woche vor. So, das war's. Schaut nochmal in den Shop rein, wenn er denn wieder geöffnet ist. Weiß ich heute am Sonntag noch nicht, was morgen passiert. Und ja, natürlich, über Spenden freue ich mich auch, wenn ihr im Moment ein bisschen wartet müssen, bis ihr dann wirklich genannt werdet. Aber ihr werdet genannt. Und sollte ich mal jemand vergessen, der irgendwo dazwischen gerutscht ist, zwischen Veröffentlichung und nächsten Spenden oder so, einfach melden. Das ist doch kein Problem. Da kann man auch schreiben, hier, ich habe dann und dann, habe mich noch nicht gesehen, ist das nicht angekommen oder sonst was. Macht ja nichts. Ich wünsche allen einen wunderschönen Urlaub. Wenn ihr fahrt, entspannt euch, erholt euch, kommt gesund zurück und denkt an den Verstand. Der hilft euch, vor Ansteckungen zu schützen. Euch und eurer Familie und vor Spätfolgen. Bitte, seid vernünftig. Dafür hat euch der liebe Gott ja diesen Apparat zwischen den Ohren gegeben. Sonst freut sich ja höchstens noch der Friseur darüber.
Das war Computer Club 2. Das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.